hörst den Hormon Reset Podcast, der Podcast für alle Frauen, die ihre Hormone auf natürlichem Weg wieder ins Gleichgewicht bringen wollen. Finde dich nicht länger ab mit Zyklusproblemen, PMS, Wechseljahresbeschwerden, Schlafstörungen oder Gewichtszunahme. Ich bin Hormoncoach Rabea Kies und zeige dir, wie du gezielt über Ernährung, Naturheilkunde und einen hormonfreundlichen Lebensstil dich und deine Hormone wieder glücklich machst. Ich freue mich auf ein ganz anderes Format hier einmal im Hormon Reset Podcast. Und zwar werde ich heute einige Community-Fragen beantworten. Ich hatte nämlich bei Instagram darum gebeten, mir Fragen für den Podcast einzureichen. Und genau diese Fragen werde ich heute beantworten. Ich glaube, es sind insgesamt 8 Fragen geworden, die thematisch sehr, sehr unterschiedlich sind. Ich bespreche zum Beispiel, was man tun kann gegen extreme Müdigkeit vor oder während der Periode, welche Rolle Gluten spielt, vor allem möglicherweise auch bei PMS, was eine anti-entzündliche Ernährung zum Beispiel bei Morbus Basedow ausmacht, wie ich in stressigen Phasen den Körper unterstützen kann und den Hormonhaushalt, wie ich in der Schwangerschaft und Stillzeit mich auf einen gesunden Zyklus vorbereiten kann, was ist eigentlich eine normale Zykluslänge, Hilfe, ich nehme immer mehr zu nach einer langen Essstörung. Und auch das Thema Wechseljahre werden wir besprechen. Also es ist ein bunter Strauß unterschiedlicher Themen und Fragestellungen. Wahrscheinlich wird dich nicht jede Frage betreffen, aber ich denke, aus jeder meiner Antworten kannst du für dich einiges mitnehmen, was auch dir hilft, deine Hormonbalance zu optimieren und Hormonbeschwerden zu lindern. Ja, und dann würde ich sagen, lass uns doch einfach loslegen. Ganz viel Freude mit dieser Podcast-Episode.
Hallo Rabea, hier ist die Antonia, 27 Jahre alt. Ich leide extrem vor meiner Periode. Ich bin richtig, richtig energielos, also brutal. Und ja, ich merke einfach, wenn ich zum Beispiel Sport mache, dass es Tage gibt, da könnte ich Bäume ausreißen, und es gibt dann auch Tage, da schaffe ich nicht mal eine Liegestütze, und eben gerade um meine Periode rum. Und ich hatte auch eine stressige Zeit, eine Prüfungsphase, die ging jetzt 3 Jahre lang. Genau, und habe eben damals auch vom Arzt mal gesagt bekommen, dass meine nüchternen Blutzuckerwerte zu hoch sind. Vielleicht, genau, hängt das eben zusammen. Würde mich freuen, wenn du eine Antwort kriege. Danke dir.
Es ist wahrscheinlich schwer zu akzeptieren, liebe Antonia, aber ich darf dir sagen, dass das, was du empfindest, diese starke Erschöpfung, diese Müdigkeit, normal ist. Es ist normal, dass wir vor Einsetzen der Periode und auch mit Einsetzen der Periode, gerade am ersten, zweiten Zyklustag, müde und erschöpft sind und auch das ganz starke Bedürfnis nach Rückzug haben. Das ist also etwas völlig Normales. Normal ist für uns nur nicht, dass wir uns tatsächlich es erlauben, uns zurückzuziehen, dass wir es uns erlauben, mal nicht so zu funktionieren, wie man es vielleicht von außen von uns erwartet, aber vor allem, wie wir es selbst von uns erwarten. Ja, wir haben immer das Gefühl, wir müssen jeden Tag gleich funktionieren. Gerade wenn du vielleicht auch sportlich ambitioniert bist, ja, da hast du deine Trainingsziele, du hast deinen Trainingsplan und wunderst dich und bist vielleicht auch mit dir selber unzufrieden, wenn du einfach deine Ziele eben an bestimmten Tagen gar nicht steigerst oder im Gegenteil dich fühlst, als wärst du völlig untrainiert. Das beschreibst du ja auch. Und es ist wirklich völlig normal, diese Müdigkeit zu spüren. Und ich wünsche mir wirklich für dich und für alle Frauen, denen das ähnlich geht, es anzuerkennen. Und wenn deine Periode einsetzt oder du das Gefühl hast, oh, boah, ich bin so müde, dass du diesem Gefühl nachkommst, dass du Verabredungen absagst, dass du den Kurs im Fitnessstudio absagst, dass du einfach mal 5 Grade sein lässt und dich auf die Couch legst oder dich ins Bett legst und einfach mal schläfst. Das ist völlig normal. Ich kenne das von mir auch und ich habe gelernt, das zu akzeptieren. Und das ist eigentlich das größte und wichtigste Learning, dass wir die Zeichen, die unser Körper uns schickt, akzeptieren und uns dadurch so viel inneren Druck nehmen. Viele Frauen haben ein ganz, ganz schlechtes Selbstgespräch mit sich selbst. Ne? Sie fühlen sich dann schlecht. Was ist nur mit mir los? Ich bin zu undiszipliniert. Ich lasse mich hängen. Und genau das ist dieser innere Self-Talk, der deinem Nervensystem suggeriert, dass du gestresst bist, dass du unsicher bist. Und dein Körper braucht aber die Sicherheit, dass alles in Ordnung ist. Die Menstruation ist wirklich ein entzündlicher Prozess, ja, also diese Ablösung der Gebärmutterschleimhaut im Zuge der Periode ist ein entzündlicher Prozess, der auch das Immunsystem aktiviert und auch schwächen kann. Und manche Frauen erleben sogar eine Art Periodengrippe, Period Flu genannt, die sich wirklich anfühlt, als hätte man wirklich eine Grippe, als wäre man wirklich krank. Das ist natürlich nicht optimal. Das zeigt möglicherweise, dass eben wirklich ein stark entzündlicher Prozess da ist. Und da sollte man schon regulierend wirken. Aber eine ganz normale Müdigkeit, auch wenn sie wirklich sich eher als belastend anfühlt, ist wirklich normal. Ja, und lass es geschehen, arbeite nicht dagegen. Der Körper zwingt uns quasi zur Ruhe, wenn wir uns im Zyklusverlauf nicht selbst die Zeit nehmen, zur Ruhe zu kommen. Es ist also eine Einladung zur Pause, eine Einladung zur Entschleunigung, die wir so dringend brauchen, auch damit unsere Hormone sich regulieren können und in Balance bleiben. Also wir können nicht nach männlichem Prinzip jeden Tag gleich leistungsfähig sein. Diesen Anspruch können wir gar nicht an uns stellen. Und wenn wir ihn an uns stellen und durchziehen, egal was es ist, ob es irgendein Trainingsprogramm ist oder irgendwas Arbeitstechnisches oder als Mama das den Anspruch haben, immer die Supermom zu sein, das ist nicht möglich, solange wir eben diese zyklischen Wesen sind und der Zyklus gibt uns eben auch unsere Superkraft, aber wir sollten eben uns verbinden und im Einklang leben mit dem Zyklus und die Phasen nutzen, die einfach wunderbar geeignet sind für ein intensives Trainingsprogramm oder Projekte auf der Arbeit oder was du auch immer dir vornimmst. Und das ist vor allem eben die Zyklusphasen mit den hohen Hormonspiegeln, also gerade zu Beginn des Zyklus, über die Mitte des Zyklus, auch noch bis zu einer Woche vor der Periode. Das sind alles wunderbare Zyklusphasen, wo du wirklich sehr viel Power hast. Und dir das auch so einteilen darfst, auch beispielsweise dein Trainingsprogramm. Aber wenn du weißt, dass die Periode ansteht, wenn du weißt, okay, jetzt kommt wieder die Zeit, wo mein Körper sich nach Ruhe sehnt, dass du sie ihm dann auch gibst und möglicherweise auch dein Training anpasst. Mehr Yoga, mehr Stretching oder einfach auch mal gar kein Training. Gerade am Beginn der Menstruation empfehle ich gar kein Training, sondern einfach einen schönen Spaziergang durch den Wald, der auch wunderbar hilft, um zum Beispiel Periodenschmerzen zu lindern. Ja, also viel Self-Care, viel Schlaf, viel Ruhe. Das ist es, was du jetzt brauchst. Und möglicherweise ist natürlich gerade diese Müdigkeit noch mal mehr verstärkt, wenn vielleicht deine Nebennieren ein bisschen ausgelaugt sind, gerade nach dieser langen Prüfungsphase, dann braucht der Körper umso mehr Ruhe, gerade in dieser Zyklusphase. Und die darfst du ihm geben. Und es ist ja auch einfach was Wunderbares, wenn wir uns einfach mal selbst gestatten, uns auszuruhen. Genau, ich hoffe, der Tipp hat dir geholfen und wünsche dir ganz, ganz viel Freude, dir ganz, ganz viel Self-Care-Momente zu schenken und trotzdem wirklich das gute Gefühl zu haben, dass alles in Ordnung ist.
Hallo, ich bin die Verena, ich bin 31 Jahre alt und habe vor 5 Jahren die Pille abgesetzt und seitdem eben Probleme. Und mich würde sehr interessieren, weil ich schon öfter gehört oder gelesen habe bezüglich Gluten in der zweiten Zyklushälfte, dass das eben auch PMS zum Beispiel beeinflussen kann und was das für einen Hintergrund hat. Das würde mich wirklich sehr freuen, wenn wir da Informationen kriegen könnten. Dankeschön.
Gluten ist ein Bestandteil in Getreidesorten wie Weizen, Roggen, Gerste oder Dinkel. Gluten im Speziellen, ein Proteinbestandteil des Glutens, das Gliadin, kann chronisch stille Entzündungen fördern. Die wiederum können in Zusammenhang gebracht werden mit vielen Erkrankungen, vor allem auch Autoimmunerkrankungen wie Hashimoto, Rheuma, Asthma oder chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Und sie können aber auch den Hormonhaushalt ganz schön aus dem Takt bringen. Denn chronisch stille Entzündungen überaktivieren das Immunsystem und führen unter anderem zu höheren Cortisolausschüttungen. Und hohe Cortisolspiegel sorgen dafür, dass andere Hormone, in diesem speziellen Fall, wo es ums PMS geht, vor allem das Progesteron, nicht richtig wirken können. Und zwar auch dann, wenn der Körper eventuell genug Progesteron bildet, du also einen Eisprung hast. Und trotzdem könnte es sein, dass das Progesteron nicht richtig wirkt und an den Rezeptoren andocken kann. Und da PMS durch einen Progesteronmangel ausgelöst werden kann, kann also eine entzündungshemmende Ernährung, sprich das Weglassen von Gluten, ein Baustein sein, um den Körper zu entlasten, ja, um die Cortisolspiegel in den Griff zu bekommen, um dem Progesteron die Möglichkeit zu geben, auch zu wirken und dadurch eben Symptome eines Progesteronmangels in den Griff zu bekommen. Ja, also es geht einerseits um das Weglassen entzündungsfördernder Lebensmittel. Gluten ist eines davon, aber zum Beispiel auch ein hoher Zuckerkonsum oder ein hoher Koffein- oder Alkoholkonsum zählen ebenfalls dazu. Und gleichzeitig, und das ist eigentlich viel, viel wichtiger, entzündungshemmende Lebensmittel dazu zu nehmen. Viele Frauen schreiben mir, ja, ich habe jetzt meine Ernährung schon auf hormonfreundlich umgestellt, ich esse jetzt kein Gluten mehr und trinke keinen Kaffee. Das ist nicht gemeint mit einer hormonfreundlichen Ernährung, indem ich einfach bestimmte Sachen auslasse. Viel, viel wichtiger ist, dem Körper jetzt genau die Bausteine zu geben, damit er Hormone bauen kann, damit er Hormone synthetisieren, umwandeln kann. Also es geht eigentlich viel mehr und es ist viel wichtiger, es geht viel mehr darum, die richtigen Lebensmittel dazu zu nehmen, die den Körper bei der Hormonbildung unterstützen. Und welche Lebensmittel das sein können, beantworte ich gleich, denn die nächste Frage von Lydia geht genau in diese Richtung.
Hi, mein Name ist Lydia und ich bin 34 Jahre alt und habe Morbus Basedow entwickelt nach der Schwangerschaft und einer extremen Phase an Schlafmangel. Also habe das jetzt seit 1,5 Jahren und nehme seitdem auch die Schilddrüsenblocker. Die Blutwerte sind soweit jetzt eingestellt dadurch, aber ja, natürlich ist die Schilddrüse noch entzündet, vergrößert und ja, ich merke einfach, dass ja, mein Körper noch sehr kämpft. Ich habe meine Ernährung schon umgestellt auf antientzündlich, wollte aber einfach mal fragen, was es da ja für Lebensmittel zu bevorzugen gilt, um den Hormonhaushalt da in eine Balance zu bekommen, weil das natürlich ja offensichtlich bei Schilddrüsenerkrankungen ein Thema ist. Ja, und es ist einfach super, super schwer, da so ganz detailliert rauszufinden, was genau jetzt in welchem Maße an Lebensmittel förderlich ist und was nicht. Genau, vielleicht kannst du mir da ein paar Tipps geben.
Morbus Basedow ist ja genau wie Hashimoto Thyreoiditis eine Autoimmunerkrankung, bei der das Immunsystem das Schilddrüsengewebe angreift. Chronisch stille Entzündungen triggern die Ausprägung von Autoimmunerkrankungen. Und entzündungsfördernde Lebensmittel können den Darm belasten. Sie können die Darmwand durchlässig machen, dadurch können Fremdstoffe in die Blutbahn gelangen, die das Immunsystem überaktivieren und eben dadurch auch Autoimmunreaktionen provoziert werden können. Entzündungsfördernde Lebensmittel sind beispielsweise glutenhaltiges Getreide oder potenziell entzündungsfördernde Lebensmittel, muss man ja sagen, aber auch Zucker in allen Formen und Varianten, Alkohol, Transfette aus billigen Pflanzenölen, wie sie vor allem in Fastfood oder industriell hergestellten Lebensmitteln vorkommen. Deswegen sollte man gerade diese Lebensmittel wirklich meiden, also industriell hochverarbeitete Lebensmittel oder Fastfood am besten komplett aus der Ernährung rauslassen und sich auf cleane, natürliche Lebensmittel, so wie sie in der Natur vorkommen, möglichst unverarbeitet, dass man sich auf diese Lebensmittel konzentriert. Also so, als würdest du auf den Markt gehen, auf den Wochenbiomarkt und das, was du dort zu kaufen bekommst, das ist eigentlich, in der Regel sind es die Lebensmittel, die perfekt sind. Ja, du kannst zum Gemüse- und Obststand gehen, du kannst dir auch gerne einen schönen Ziegenkäse holen oder ein schönes Stück Biofleisch. Also genau diese natürlich unverarbeiteten Lebensmittel, das sind die Lebensmittel, die wir brauchen. Und es geht eigentlich gar nicht so darum, dass wir uns jetzt unbedingt darüber unterhalten, wie viel Fleisch, wie viel Fisch, sondern einfach eine schöne, breite Auswahl an Lebensmitteln. Und ganz klar, es spielen vor allem die pflanzlichen Lebensmittel eine wahnsinnig wichtige Rolle, wenn es auch um die Reduzierung von chronisch stillen Entzündungen geht. Und deswegen ist es so wichtig, nicht nur bei Autoimmunerkrankungen, sondern überhaupt auch bei Hormonstörungen oder Beschwerden wie Regelschmerzen oder Migräne, antientzündliche Lebensmittel zu nutzen. Und dazu zählen vor allem Gemüse, Obst oder Kräuter, die eine riesen Palette natürlicher Antioxidantien enthalten, vor allem Vitamin C, Vitamin E, Beta-Carotin, OPC, Chlorophyll. Ich könnte noch ewig so weitermachen. Und es ist gar nicht so wichtig, welche dieser Lebensmittel du isst. Es ist einfach wichtig, dass du eine große, breite Auswahl dieser Lebensmittel isst, nach dem Motto Eat the Rainbow, so bunt wie möglich, grün, rot, orange, lila, gelb. Also versuch da wirklich möglichst viel Abwechslung auf deinen Ernährungsplan zu bringen und nicht immer das Gleiche zu essen. Das ist eigentlich wahnsinnig wichtig. Dann sind vor allem die Omega-3-Fettsäuren super wichtig, zum Beispiel aus Fischöl, man kann es auch als Nahrungsergänzungsmittel nehmen, Algenöl, aber auch aus Walnüssen, Chia oder Hanfsamen oder aus Bio-Eiern. Also sowohl die tierischen als auch die pflanzlichen Quellen nutzen, wenngleich ganz klar ist, dass vor allem auch die tierischen Omega-3-Fettsäuren sicherlich noch ein bisschen bioverfügbarer sind als die pflanzlichen. Aber wie gesagt, wenn du da auch wieder eine große, breite Auswahl in deine Ernährung integrierst, dann ist das ein super, super toller Weg. Und auch Gewürze wie Kurkuma, Ingwer oder Chili wirken antientzündlich, kann man auch immer wieder schön mit kochen, egal ob es jetzt ein schönes Curry ist oder mal ein schöner Ingwertee. Also all das sind wirklich natürliche Entzündungshemmer. Und also schau wirklich, dass du gar nicht so unbedingt das Gefühl hast, oh, ich könnte da jetzt irgendwas falsch machen. Wenn du einen großen Bogen um industriell verarbeitete Lebensmittel machst, wieder selbst kochst, frisch einkaufst und vor allem auch dir die Zeit und Geduld auch gibst, die dein Körper wirklich auch braucht für die Heilung, dann bist du auf einem richtig, richtig tollen Weg. Und natürlich ist es auch so, dass viele Frauen gerade auch nach der Schwangerschaft oder auch in den Wechseljahren, also gerade in Phasen hormoneller Umstellungen, leider Gottes Autoimmunerkrankungen entwickeln können. Und deswegen ist gerade so eine hormongesunde, antientzündliche Ernährung in diesen Lebensphasen auch besonders wichtig. Und du solltest auch wissen, dass gerade auch Stress, der ja gerade auch nach einer Schwangerschaft, in der Stillzeit, durch diese neue Lebenssituation, durch wenig Schlaf, auch bestimmte Autoimmunprozesse fördern kann. Und manche Frauen auch nach der Schwangerschaft Autoimmunerkrankungen entwickeln, genauso wie in den Wechseljahren. Und deswegen ist gerade auch in dieser Zeit der hormonellen Umstellung Selbstfürsorge sehr, sehr wichtig und vor allem auch den Fokus auf eine antientzündliche Ernährung zu setzen. Stressreduktion spielt eine Rolle. Und da sollten wir uns eben selber nicht vergessen. Das ist wirklich essentiell. Wenn du gerne mehr Unterstützung haben möchtest in Bezug auf eine hormongesunde Ernährung, dann klick doch gerne mal in die Shownotes. Ich habe dir dort mein Ernährungsprogramm verlinkt, einen Selbstlernkurs, mit dem du sofort starten kannst, der dir zeigt, wie du eine hormongesunde, antientzündliche, darmfreundliche Ernährung in deinen Alltag integrieren kannst.
Liebe Rabea, mein Name ist Melina, ich bin 25, ich habe letztes Jahr das Hormon Reset Programm gemacht und ich habe Hashimoto und habe dadurch einfach schon richtig, richtig viel gelernt und angewandt und nach meinem Schub letztes Jahr kann ich heute wieder ein richtig gutes Leben führen. Jetzt bin ich aber noch im Studium und hätte die Frage, ob du gewisse Tipps für stressige Prüfungsphasen hast oder wenn der Stress einfach nicht zu vermeiden ist. Genau, ansonsten mache ich natürlich schon richtig viel, auch Entspannung und Meditation, Yoga, das mir sehr gut tut, aber genauso ein bisschen Tipps wäre ich sehr, sehr dankbar, wenn man da noch irgendwas hätte, was ich in die nächste Prüfungsphase mitnehmen könnte.
Ja, vielen Dank für deine spannende Frage, liebe Melina. Du machst es schon ganz, ganz richtig. Du hast erkannt, dass stressreduzierende Maßnahmen sehr, sehr wichtig sind, um den Hormonhaushalt zu stabilisieren, weil Stress eine der Hauptursachen für Hormonbeschwerden ist. Du hast erkannt, dass Meditation, Entspannungsübungen und so weiter wichtig sind und du baust sie ein. Und was wir uns alle aber klar machen müssen, ist, dass Stress in manchen Lebensphasen gar nicht zu vermeiden ist und auch dieser typische Alltagsstress einfach dazugehört, gerade in der Zeit, in der Gesellschaft, in der wir heute leben und zusammen mit all den Herausforderungen, denen wir so gegenüberstehen, egal ob es der berufliche Stress ist, familiäre Stress, was auch immer, Stress gehört dazu. Aber wichtig ist, dass wir dem Stress ein Gegengewicht bieten, dass wir also immer wieder auch das Nervensystem regulieren, Entspannungsmaßnahmen mit einbeziehen und gerade in diesen herausfordernden Situationen, in der zum Beispiel Melina gerade ist, in dieser furchtbar stressigen Prüfungsphase, die sich teilweise auch über Wochen hinziehen kann, dass wir da immer wieder auch dem Nervensystem eine Gegenregulation geben. Und in allererster Linie ist es wichtig, dass du erstmal anerkennst und das auch wirklich völlig okay ist, dass Stress einfach in dieser Lebensphase dazugehört, du also auch keine Angst haben solltest, dass du dir damit vielleicht auch deine Hormonbalance, die du dir aufgebaut hast in den letzten Wochen, vielleicht zerschießt. Also ich glaube, wir sollten dem Körper da auch eine gewisse Robustheit zutrauen und gar keine Angst haben, dass durch diese stressige Prüfungsphase vielleicht alles umsonst war, was du in den letzten Wochen für dich auch getan hast. Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, dass wir in dieser Phase eben nicht in diesem Tunnel sind und jegliche Form von Selbstfürsorge vernachlässigen, sondern dass wir uns ganz bewusst Self-Care-Zeiten einbauen. Und bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich gerade in diesen stressigen Phasen mir für den Tag festlege, okay, was ist mir wichtig, was außerhalb dieser, bei dir ist es jetzt die Prüfungssituation, die Lernphase, mir Entspannung verschafft. Und ich plane mir immer eine Draußenzeit ein, das heißt, ich schaue, dass ich entweder am Morgen schon oder vor allem auch mittags oder nachmittags mir eine Pause in der Natur einräume. Ja, vor allem ein Spaziergang ist unwahrscheinlich wichtig. Ich persönlich würde gar nicht so ein krasses Sportprogramm in so einer eh schon sehr herausfordernden Phase einbauen, es sei denn, du hast das Gefühl, es tut dir unwahrscheinlich gut, aber rein für die Stresspegel, um Cortisol, unser Stresshormon, abzubauen, ist wirklich ein Spaziergang in der Natur das Optimalste. Also Bewegung, Licht, Natur ist eigentlich so das Effektivste, mit dem wir Stress abbauen. Und genau das solltest du in deinen Tag einbauen. Und wenn es nur eine halbe Stunde ist, dann ist es wichtig, dass du zumindest dafür sorgst, dass du vielleicht 1-2 ausgewogene Mahlzeiten für dich hast. Am besten kochst du vor, dass du einfach weißt, du hast 2-3 Portionen, die du dir am nächsten oder übernächsten Tag ganz schnell einfach kurz warm machen kannst oder ein paar so Salatzutaten, die du schon vorbereitet hast, einfach parat hast. Weil wir dann auch nicht verführt sind, irgendwie schnell uns eine Pizza in den Ofen zu schieben oder mal schnell ein Brötchen irgendwie zu essen. Es ist auch kein Problem, wenn das mal passiert, aber je mehr Energie wir dem Körper auch über gute Mahlzeiten geben, desto besser können wir uns natürlich auch konzentrieren, besser lernen und desto weniger Stress hat eben auch der Körper. Also das sind eigentlich die wichtigsten Punkte. Ich finde, man sollte da jetzt gar nicht unbedingt überambitioniert sein, sondern vor allem diese Draußenzeit einrichten, wenigstens 2 gute Mahlzeiten für den Tag planen und am besten eben auch mit einem schönen Frühstück starten und abends vor allem wirklich pünktlich ins Bett gehen mit einer schönen ruhigen Abendroutine. Also da bis spät in die Nacht zu lernen, ist wirklich keine gute Idee. Und auf diese Art und Weise können wir eigentlich unsere Cortisolspiegel, also unsere Stresshormonspiegel, ganz gut im Griff halten. Ja? Etwas Bewegung, gutes Essen und pünktlich ins Bett gehen. Mehr braucht es in dieser Phase erstmal nicht. Und dann natürlich gerne alles, was on top ist, wunderbar, ja, wenn du ab und zu vielleicht mal eine kleine Atemübung machst oder wenn du lange am Schreibtisch sitzt, mal aufstehen, ein paar Liegestütze machen. Also Bewegung ist sicherlich immer sehr wichtig, auch um Stress abzubauen, wenn wir lange sitzen und lernen zum Beispiel. Aber das sind eigentlich auch schon meine Tipps. Wir können da wirklich ganz einfach denken. Und es wäre, glaube ich, einfach zu viel, wenn ich dir jetzt irgendwie 50.000 Entspannungstipps um die Ohren hauen würde, weil ich kenne es von mir selbst, wenn ich im Stress bin, hat man kaum den Raum für solche Dinge. Aber wie gesagt, diese essentiellen Dinge, einmal zumindest rausgehen, gut essen und früh schlafen gehen, das sind die 3 essentiellsten Maßnahmen, die, glaube ich, selbst in so einer anstrengenden Prüfungsphase absolut realistisch sind. Und das sind auch die Tipps, die ich vielleicht auch geben würde, wenn du grundsätzlich einfach einen ziemlich stressigen Alltag hast, dass du zumindest diese 3 Tipps beherzigst. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg bei deiner Prüfung, liebe Melina.
Hallo, liebe Rabea. Ich bin 31 Jahre alt und wollte mich zunächst erstmal für den ganz tollen Content bedanken, den du immer lieferst. Und mich würde Folgendes interessieren, und zwar nach 3 Jahren Kinderwunsch sind wir doch gerade noch so auf natürlichem Wege mit einer ganz tollen Tochter gesegnet worden. Und jetzt würde mich einfach interessieren, wie ich in der Stillzeit und ohne regulären Zyklus bereits darauf hinarbeiten kann, dass mein Körper wieder zu alten oder, naja, besser gesagt, optimalen Stärke zurückkommt, dass sich die Hormone schneller wieder einpendeln und dass ich so den Weg ebnen kann, um vielleicht auch bald eine weitere Schwangerschaft zu haben, ohne nochmal das ganze Leid ertragen zu müssen und mich einfach wieder wohl in meiner Haut und als Frau und regulärem Zyklus zu fühlen. Das würde mich sehr freuen, wenn du da vielleicht ein paar Tipps hast. Viele liebe Grüße.
Ich kann so gut nachvollziehen, dass du dir nach 3 Jahren lang ersehntem Kinderwunsch die Frage stellst und dir auch Sorgen darüber machst, wie deine nächste Schwangerschaft sein könnte, ob es vielleicht wieder so lange dauert, ob du wieder so lange bangen musst und warten musst. Und ich möchte gerne, dass du dich voll und ganz darauf fokussierst, dass es dir gelungen ist, auf ganz natürlichem Weg, wie du sagtest, schwanger zu werden. Das heißt, dein Körper hat dir schon bewiesen, dass es klappt. Und in dieses Vertrauen darfst du gehen. Du hast ein gesundes Kind auf die Welt gebracht, das du jetzt stillst. Und dein Körper kann das. Und dieses Vertrauen darfst du deinem Körper und dir selber auch entgegenbringen. Deswegen lass dich fallen. Es wird genauso wunderbar wie mit deiner ersten Schwangerschaft auch die zweite Schwangerschaft werden. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dein Körper weiß jetzt, wie es geht. Und es wird auch wunderbar funktionieren. Es ist wirklich wichtig, dass du selbst in dieses Vertrauen gehst, dass du deinem Körper das zu 100% zutraust, dich fallen lässt. Und das ist eigentlich der wichtigste Tipp, den ich dir hier geben möchte. Die Stillzeit ist eigentlich noch gar nicht die Zeit, wo wir irgendwas optimieren könnten, weil die Stillzeit gehört ganz allein deinem Kind. Es geht darum, dein Kind zu nähren, für dein Kind da zu sein. Und da brauchen wir, um ehrlich zu sein, auch noch gar nicht irgendwie daran denken, wie wir jetzt schon unseren Zyklus regulieren und unterstützen könnten, weil das hormonell sowieso jetzt erstmal gar nicht dran ist. Ja, also deswegen darfst du dir sehr, sehr gerne mit dem Beenden der Stillzeit nach und nach die Frage stellen, wie kann ich jetzt meinen Körper dabei unterstützen, wieder ins Gleichgewicht zu kommen, gesunde Hormone und einen gesunden Zyklus zu bilden. Aber jetzt brauchst du dir die Frage noch nicht stellen, weil hormonell alles auf Stillzeit ausgerichtet ist, ja. Und wichtig ist immer, und zwar zu jeder Zeit, egal ob man schwanger ist, stillt oder in anderen Lebensphasen, dass wir immer gut für uns selbst sorgen. Das ist eigentlich das Allerwichtigste im Sinne von ein bisschen Zeit immer auch am Tag für Selbstfürsorge und für Entspannung einzuräumen, den Schlaf zu optimieren. Ich habe es eben in der Antwort zum Thema Stress schon beschrieben. Das sind so die Grundpfeiler der Hormonregulation und das ist schon herausfordernd genug. Ja, wir suchen häufig so nach dem ultimativen Tipp. Hast du da irgendwie ein Produkt, eine Heilpflanze, ein Supplement? Aber das ist längst nicht so effektiv wie eine gesunde Tagesroutine, wie gesunde Schlafroutinen. Und mir ist natürlich klar, dass Frauen, die noch stillen, eben alles andere haben als einen gesunden Schlaf. Und hier fängt es ja eigentlich schon an. Diese Situation müssen wir einfach annehmen, wie sie ist. Selbst wenn wir wissen, dass Schlaf wichtig ist, es ist in dieser Lebensphase gar nicht angesagt. Und das kann der Körper auch wunderbar wegstecken. Wichtig ist halt, dass wir dann zu anderen Zeiten am Tag ein bisschen Selbstfürsorge betreiben. Vielleicht uns auch mal mittags ein halbes Stündchen hinlegen und uns Hilfe holen, ja? Dass wir also nicht den ganzen Tag immer nur gestresst und gefordert sind und uns selbst vollkommen verlieren und die Bedürfnisse unseres Körpers. Das ist das A und O. Und genau das ist eigentlich für die meisten Frauen die größte Herausforderung. Aber ich möchte hier wirklich noch mal mehr darauf sensibilisieren, dass diese Zeit für Selbstfürsorge das A und O ist. Mal eine gesunde, stärkende Suppe kochen oder kochen lassen von der Mama, Schwiegermama oder vom eigenen Partner oder von der Freundin. Holt euch Hilfe. Das ist die beste Vorbereitung, denn es ist eine herausfordernde Lebensphase mit einem Kleinkind und hier besonders gut auf dich zu achten. Das möchte ich dir mitgeben, weil viele Frauen extrem gestresst aus dieser Lebensphase herausgehen, häufig sich dadurch auch Nährstoffmängel, Autoimmunerkrankungen, chronisch stille Entzündungen ausbilden können, weil wir eben völlig erschöpft und ausgebrannt aus dieser herausfordernden Phase kommen. Und das möchte ich dir gerne mitgeben, dir Hilfe zu holen und gut für dich zu sorgen. Und wenn du dann irgendwann so weit bist, dass du abgestillt hast und du wieder bereit bist für einen gesunden Zyklus, der sich Schritt für Schritt wieder harmonisieren wird, dann kannst du natürlich über hormongesunde Mahlzeiten und auch wieder Stressregulation den Körper bestmöglich unterstützen. Häufig sind es auch ist der Nährstoffbedarf extrem hoch, gerade nach der Stillzeit und nach einer Schwangerschaft. Und vor allem für einen gesunden Zyklus sind Nährstoffe wie die B-Vitamine, Magnesium, Vitamin C, Vitamin E ganz besonders wichtig. Und wenn du gerne lernen möchtest, wie du deinen Zyklus und deine Hormonbildung optimal, gerade auch nach der Stillzeit oder der Schwangerschaft, optimieren kannst, dann empfehle ich dir von Herzen mein Zyklusprogramm, denn da lernst du wirklich, wie du jede Zyklusphase und die Hormonbildung in jeder Zyklusphase ganz gezielt unterstützen kannst. Aber wie gesagt, alles zu seiner Zeit. Jetzt genieß erstmal die Stillzeit, die ist schneller vorbei, als du denkst. Und dann darf es Schritt für Schritt auch wieder darum gehen, den Körper zu unterstützen und in Richtung eines gesunden Zyklus vor allem zu unterstützen. Aber wichtig ist, dein Körper kann das, vertrau ihm, vertrau dir und einer wunderbaren zweiten Schwangerschaft steht nichts mehr im Weg.
Hallo, hier ist Laura und ich bin 35 und meine Frage ist, welche Zykluslänge ist denn eigentlich normal? Beziehungsweise viele Frauen haben ja einen Zyklus so zwischen 25 und 35 Tagen, aber ist es denn eigentlich normal, wenn ich eine Zykluslänge von, ich sag mal, 31 Tagen habe, im nächsten Zyklus dann nur noch 22 Tage und danach schon wieder, sagen wir mal, bei einer Zykluslänge von 30 Tagen bin. Ist das dann noch normal?
Wir sollten uns mal vielleicht zuerst darüber unterhalten, was denn eigentlich eine normale Zykluslänge ist. Aus meiner Erfahrung ist ein optimaler Zyklus zwischen 26 und 32 Tagen lang. Aber im Grunde fällt alles unter einen normalen Zyklus noch zwischen 23 und 35 Tagen. Wie gesagt, wenn der Zyklus kürzer ist als 23 Tage oder länger als 35 Tage, ist das nicht optimal. Und da darf man dann ein bisschen genauer hinschauen, woran das liegt. Es ist auch normal, dass sich der Zyklus von Zyklus zu Zyklus verändert, dass es also schwankt, dass du in einem Zyklus mal 26 Tage hast, im nächsten vielleicht auch mal 30 Tage. Aber es sollte eben nicht in einem sehr viel größeren Range sich aufhalten. Also wenn die Zykluslänge so stark schwankt, wie du es beschrieben hast, vor allem von einem zum nächsten Zyklus, dass du in einem Zyklus mal 22 Tage hast und im nächsten 32 und das immer wieder, dann ist das sicherlich nicht optimal und da sollte man mal schauen, woran das liegen könnte. Normal sind solche starken Schwankungen von Zyklus zu Zyklus in der späteren Perimenopause, also in den Wechseljahren. Da kann es schon mal sein, dass man mal einen extrem kurzen Zyklus hat und dann die Periode wieder sehr lang auf sich warten lässt. Das ist normal. Aber in deinem Alter solltest du eigentlich noch nicht in den Wechseljahren sein. Und was vielleicht sein kann, ist, dass du vielleicht schwanger warst und der Hormonhaushalt sich nach der Schwangerschaft erst einmal wieder regulieren muss, dass du vielleicht die Pille genommen hast oder eine andere hormonelle Verhütung und sich dann einfach über die nächsten Monate der Zyklus regulieren muss. Ja, auch nach Erkrankungen kann das möglich sein. Schilddrüsenprobleme können eine Ursache sein. Ich denke da vor allem an Hashimoto zum Beispiel, Autoimmunerkrankungen, die sich durchaus auf die Zykluslänge auswirken können und speziell vor allem aber auf den Eisprung auswirken können. Das heißt, in allererster Linie würde ich dir empfehlen, einmal die Schilddrüse untersuchen zu lassen, einfach um zu schauen, wie die Schilddrüse arbeitet. Und auf der anderen Seite auch wirklich mal den Zyklus zu tracken, und zwar mit Hilfe der Körperkerntemperatur jeden Morgen zu einer bestimmten Uhrzeit, und zwar immer vor dem Aufstehen, bevor du aufstehst, noch liegend im Bett, misst du deine Körperkerntemperatur, deine Basaltemperatur. Und daran kannst du wunderbar auch feststellen, ob du einen Eisprung hast. Ich vermute nämlich, wenn du nicht in jedem Zyklus einen Eisprung hast, dann kann sich die Zykluslänge tatsächlich sehr stark verändern. Es ist so, dass wenn du die Körperkerntemperatur misst, nach dem Eisprung die Körperkerntemperatur deutlich sichtbar ansteigt. Um mindestens, ich sage jetzt mal 0,2, besser 0,3 Grad Celsius, über mindestens 10 Tage. Ja, daran kannst du erkennen, dass ein Eisprung stattgefunden hat und auch die Gelbkörperphase, also die Lutealphase, gut ausgeprägt ist. Und diese Daten einmal zu erfassen, wäre wichtig, um zu schauen, was da eigentlich so genau vor sich geht. Ja, Stress kann eine Rolle spielen, Medikamenteneinnahme kann eine Rolle spielen. Wichtig ist wirklich auf die Ursachen sich mal zu fokussieren und zu überlegen, woran kann das liegen. Ja, und das kann ich dir an dieser Stelle erstmal nur mitgeben. Ich weiß leider zu wenig über dich, als dass ich dir jetzt da konkrete Tipps geben könnte. Also schau erstmal, dass du ein bisschen weniger auf die absolute Länge deines Zyklus schaust, weil das ist nicht genug Aussage, damit kann ich nicht so viel anfangen, sondern ich würde dir empfehlen, mal die Basaltemperatur zu tracken. Dafür gibt es Apps und Bluetooth-Thermometer, zum Beispiel Cyclotest oder Ovi. Du kannst dir auch einfach ein normales digitales Thermometer in der Apotheke holen, am besten mit zwei Nachkommastellen. Und jeden Morgen deine Körperkerntemperatur mal messen. Wie gesagt, immer noch vor dem Aufstehen liegend im Bett, im Idealfall immer zur gleichen Uhrzeit. Und dann schau mal, ob es ungefähr in der Zyklusmitte zu einem Eisprung kommt, wo sichtbar die Körperkerntemperatur ansteigt. Wir machen das ganz dezidiert im Zyklusprogramm. Da bekommst du Vorlagen auch und genaue Anleitungen, wie du deine Basaltemperatur misst und trackst und vor allem auch auswertest. Denn wir können, wie gesagt, über die Messung der Basaltemperatur auch ganz konkrete Rückschlüsse ziehen über die Hormonspiegel im Zyklus zum Beispiel oder wie lang welche Zyklusphase ist, ob ein Eisprung vorliegt oder nicht. Es gilt also jetzt in allererster Linie einmal auf Ursachenforschung zu gehen und dann zu überlegen, okay, wo kann man dann ansetzen? Also in erster Linie, lass bitte einmal die Schilddrüse kontrollieren. Überleg mal, gab es möglicherweise in letzter Zeit besonders viel Stress, Umzugsstress, Ernährungsstress? Das kannst du selber einmal für dich reflektieren. Hast du vor kurzem die Pille abgesetzt oder vor kurzem noch gestillt oder warst schwanger? Auch hier, das sind immer Phasen, wo der Hormonhaushalt sich erst einmal regulieren muss und dann einfach mal schauen, kann es möglicherweise sein, dass du vielleicht in einem Zyklus mal einen Eisprung hast, im anderen nicht. Möglicherweise auch organische Ursachen ausschließen. Vielleicht eben auch mal beim Gynäkologen einmal schauen. Bei Frauen mit PCOS zum Beispiel kommt es manchmal vor, dass die Zyklen besonders lang sind oder der Eisprung besonders lang auf sich warten lässt. Da müsstest du einfach mal für dich individuell schauen, was die Ursachen sind und dann dort ansetzen.
Einen wunderschönen guten Nachmittag, liebe Rabea. Ich bin die Marina, bin 50 Jahre alt und habe Wechselbeschwerden seit 3-4 Monaten, denke ich. Also ich bin sehr sportlich, bin 1,80 groß, wiege 63 Kilo. Und merke, dass ich in meinem Rennradtraining oft Herzrhythmusstörungen bekomme bis zum Schwindel. Ich bin ängstlich, ich habe Ohrenjucken und ich schlafe keine Nacht mehr durch. Und ich bin bei weitem nicht mehr so belastbar, wie ich schon mal war. Und ich leide darunter sehr, weil ich doch noch für meine Familie belastbar sein möchte und ungern Schwäche zugebe. Und in dem ganzen Dschungel der Hormone, Nicht-Hormone, würde ich sehr gerne bei dir in dem Hormon-Reset-Programm teilnehmen. Und ich würde mich sehr freuen. Ein schönes Wochenende. Dankeschön.
Liebe Marina, so wie dir es geht, geht es ganz vielen Frauen in den Wechseljahren. Jetzt bist du sehr symptomgeplagt und ich kann so gut nachvollziehen, dass du dir da Sorgen machst. Und wo ich ein bisschen aufgehört habe, ist, als du gesagt hast, ich bin nicht mehr belastbar, ich möchte aber für meine Familie belastbar sein und ich gebe ungern Schwäche zu. Ich glaube, mit diesen Prinzipien bist du ganz gut durch all die letzten Jahre gefahren und warst natürlich für deine Familie immer zur Stelle. Ja, du warst so der sichere Anker, immer für andere da. Du warst die starke Frau, die allen anderen einfach die starke Schulter geboten hat. Und das fühlst du jetzt eben nicht mehr. Und liebe Marina, das ist eigentlich die größte Herausforderung für Frauen in den Wechseljahren und hier ist Umdenken unvermeidlich. Du kannst nicht mit demselben Anspruch in diese Lebensphase eintreten und mit dem gleichen Anspruch vor allem an dich selbst, mit dem gleichen Leistungsanspruch, mit dem du in den letzten Jahren gefahren bist. Das ist nicht möglich. Die Zeit der Wechseljahre ist wirklich die Zeit, wo wir eben nicht mehr weghören können, wo wir nicht mal mehr die Bedürfnisse unseres Körpers ignorieren können, wo es nicht mehr um unser Ego geht, sondern wo der Körper uns zwingt, hinzuhören und ihm die Ruhe zu geben, nach der er verlangt. Und du hast den Anspruch, genauso weiter zu funktionieren wie in all den anderen Jahren. Du willst dein Rennradtraining nicht aufgeben. Du willst genauso durchziehen, genauso leistungsfähig sein. Du willst genauso belastbar sein für alle anderen. Aber das funktioniert jetzt nicht mehr. Und genau das gibt dein Körper dir gerade zu verstehen. Und ich bitte dich von Herzen, das Feedback deines Körpers anzunehmen. Es gibt so einen Spruch: Wenn wir unserem Körper nicht die Ruhe geben, dann wird er die Ruhe für sich einfordern. Und dein Körper hat gerade ganz, ganz viele Warnlämpchen, die er dir schickt, mit denen er dir sagen möchte: Marina, jetzt ist wirklich mal Zeit zum Entspannen. Ich weiß, du möchtest das nicht hören, aber genau das ist jetzt dran. Und du wirst deine Symptome nicht wegbekommen, Marina, wenn du genau mit den gleichen Prinzipien und dem gleichen Anspruch weitermachst wie in all den Jahren zuvor. Unsere Rolle verändert sich. Ja, wir gehen in Richtung Menopause. Das heißt, wir dürfen uns auch langsam von unserer Rolle der Mutter verabschieden. Ja, die Kinder werden größer und dafür sorgen auch die sich verändernden Hormonspiegel. Ja, die sinken Stück für Stück. Und das heißt auch, dass wir uns jetzt ein bisschen mehr nicht immer nur um die Familie kümmern und unsere Kinder, sondern dass wir jetzt für uns selber sorgen müssen und sollten. Und das ist jetzt dran. Ja. Und sieh das wirklich als eine wunderbare Chance, als eine Einladung, jetzt mal dich selbst zu fragen, was will ich denn eigentlich? Was sind meine Bedürfnisse? Wie kann ich selbst für mich gut sorgen? Das ist jetzt dran. Und das kann auch bedeuten, dass das Rennradtraining im Moment einfach nicht angesagt ist. Denn gerade diese sehr stark ausdauerbetonten Sportarten, ja, wie Laufen, Rennradfahren, es gibt ja auch Frauen, die selbst im fortgeschrittenen Alter noch Marathontraining machen und Halbmarathon und so weiter, das ist für den Körper richtig Stress. Und gerade Rennrad, das fährt man ja meistens nicht nur eine halbe Stunde, sondern das fährt man ja einige Stunden. Und es kann sein, dass das einfach im Moment zu viel für dich ist. Das heißt, versuch vielleicht einfach mal diesen Anspruch, diesen Leistungsanspruch, ich muss auch beim Rennradfahren besonders viel Strecke machen oder eine bestimmte Zeit oder eine bestimmte Geschwindigkeit schaffen, wirklich mal loszulassen. Vielleicht auch einfach mal nicht leistungsbetont zu fahren, sondern einfach dich auf ein Stadtrad zu setzen, durch die Natur zu fahren, vielleicht auch mal statt herausfordernder Rennrad-Ausflüge einfach mal einen Spaziergang zu machen und viel Entspannung. Ja, ich höre bei dir raus, dass du ein sehr ambitionierter, engagierter Mensch bist, einen hohen Leistungsanspruch hast und ich glaube, dass genau das jetzt im Moment nicht dran ist, sondern dass du dir selbst ganz viel Ruhe und Entspannung gibst. Und dann bist du natürlich super, super herzlich eingeladen in meinem Wechseljahresprogramm. Das wird ab dem 1. Mai wieder für einige Tage verfügbar sein. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Und da werden wir uns dann ganz dezidiert damit beschäftigen, wie du vor allem auch über die Ernährung, über gewisse Routinen, aber auch über Heilpflanzen und eine ganz spezifische Ernährung, die in den Wechseljahren gut tut, wie wir dich da unterstützen können. Aber in erster Linie ist das größte Umdenken, was du jetzt schon direkt umsetzen kannst, dass du den Leistungsanspruch rausnimmst und dich selbst mehr fragst, was will ich, was brauche ich und vor allem respektierst, dass dein Körper im Moment nicht genauso weiter arbeiten kann, wie er es in den letzten Jahren getan hat. Das bedeutet nicht, dass du jetzt für den Rest deines Lebens nicht mehr herausfordernde Sportarten machen kannst, aber im Moment ist es nicht dran. Und ich glaube, wenn du das für dich umsetzt, dass sich dann auch deine Wechselbeschwerden lindern lassen.
Hallo liebe Rabea, mein Name ist Ina und ich war 2019 Bikini-Wettkampfathletin, ein Jahr wirklich erfolgreich und wollte das auch weiterhin machen. Dann kam aber Corona dazu und ja, ich hatte dann das Gefühl, ich muss einfach viel wandern, hatte dann falsches Schuhwerk an, Knochenentzündungen bekommen und dann durch einfach ein bisschen Seilspringen hatte ich dann 2 Fersenbrüche. Ich konnte dadurch 3 Monate nicht laufen, ich lag nur, ich hatte dadurch eine extreme Schilddrüsenunterfunktion. Zudem habe ich davor in der Wettkampfphase meine Pille abgesetzt und hatte 2 Jahre lang auch keine Regel. Jetzt probiere ich 3-mal die Woche wieder regelmäßig Sport zu machen, die Balance zum Essen und so weiter zu finden. Ich hatte auch eine extreme Essstörung. Mein Zyklus ist aktuell 40 Tage und meine Frage ist, hast du einen Tipp, dass ich einfach wieder Gewicht verliere seit 2020?
Ina beschreibt ein Problem, was Frauen betrifft, die in der Vergangenheit unter Essstörung gelitten haben, die Leistungssportlerinnen waren, Wettkampfsportlerinnen und gerade auch bei Ina als Bikini-Athletin ging es ja darum, den Körperfettanteil so niedrig wie möglich zu halten und durch ein sehr ambitioniertes Krafttraining eben bestimmte Muskelgruppen zu betonen. Mit dieser Art von Training arbeiten wir komplett gegen unser weibliches Hormonsystem. Es ist Gift für das weibliche Hormonsystem. Wir Frauen brauchen eine regelmäßige, konstante Energiezufuhr über die Ernährung. Wir brauchen einen gewissen Fettanteil und es tut uns nicht gut, zu viel Stress in unserem Leben zu haben. Und all das, was Ina beschreibt, Restriktion über die Ernährung, also Kalorienrestriktion, sehr ambitioniertes Training, / Übertraining, / Leistungssport und damit verbunden der Stress, der ja auch im Kopf, also mental stattfindet, ja, weil wenn ich den weiblichen Körper in eine ganz bestimmte Form bringen möchte, dann denke ich natürlich an nichts anderes mehr als an Optimierung, ja, egal ob es übers Essen ist, jede einzelne Kalorie wird gezählt, der Stress auf die Waage zu gehen, das Begutachten des Körpers im Spiegel, all das ist Gift für unsere weiblichen Hormone. Und so eine Phase, selbst wenn sie vielleicht auch nur über einige Monate angehalten hat, kann den weiblichen Hormonhaushalt auch noch Jahre nachdem diese Phase beendet war, stören und zu Zyklusstörungen, Hormonverschiebungen führen und all den Symptomen, die damit einhergehen. Inas Hauptproblem ist der lange Zyklus, aber vor allem belastet sie natürlich die Gewichtszunahme. All das ist für mich absolut erklärbar nach der Historie, die sie beschreibt. Um das nachzuvollziehen, möchte ich dir kurz einmal erklären, was eigentlich Stress aufgrund von Energie- und Kalorienentzug und Übertraining verursacht. Und zwar führt genauso ein Stress, zu wenig Essen, zu viel körperlicher Stress, dazu, dass das Nervensystem permanent im Überlebensmodus, im Fight-and-Flight-Modus stecken bleibt. Es wird gerade nur noch so viel Energie zugeführt, dass wir gerade mal so viel Energie haben, dass vielleicht noch überlebenswichtige Funktionen versorgt werden können, wie Herzschlag oder die Atmung, ja. Aber es ist einfach viel zu wenig Energie, viel zu wenig Kalorien da für Funktionen wie zum Beispiel unsere Fruchtbarkeit, für eine warme Körpertemperatur, damit die Schilddrüse richtig gut arbeitet, damit die Haare voll und glänzend sind, schöne Haut, schöne Nägel, gesunde Knochen, damit wir Muskulatur aufbauen können. Diese Energie fehlt, nicht nur, weil wir zu wenig Energie über die Ernährung dem Körper zur Verfügung stellen, sondern weil der Körper in diesem Überlebensmodus den Energieverbrauch massiv runterfährt. Also der Stoffwechsel ist richtig eingeschlafen. Das ist für den Körper ein Überlebensmechanismus, weil er nicht mehr Energie verbrauchen möchte als notwendig. Und das ist eine Überlebensreaktion, die eben auch noch nachhaltig bestehen bleibt. Und deswegen sollte uns vor allem als Frauen immer klar sein, dass ein massiver Energiemangel immer auch zu Zyklusstörungen führt und die Hormone die Überhand gewinnen, die unser Überleben sichern. Und das ist das Cortisol, unser Stresshormon. Und gleichzeitig wird die Schilddrüse runtergefahren. Und das ist der Grund, warum Ina Zyklusstörungen entwickelt hat, weil einfach zu wenig Energie für einen gesunden Zyklus da ist und warum Ina nicht abnehmen kann, weil der Stoffwechsel nachhaltig im Hungerstoffwechsel stecken geblieben ist. Und dieser Zustand kann leider Gottes auch noch Jahre nach einer Essstörung anhalten. Wenn eigentlich wieder das Essverhalten sich normalisiert hat, wenn du eigentlich gar nicht mehr intensiv Leistungssport betreibst, der Körper und das Nervensystem haben sich diese Notlage, für den Körper ist es wirklich eine lebensbedrohliche Situation gewesen, ja, weil er so wenig Energie bekommen hat, dass das Nervensystem dauerhaft auf Überleben gepolt ist. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, nicht einfach nur jetzt aus dem Kopf heraus zu sagen, ich muss jetzt wieder mehr essen, sondern dass wir wirklich in das Gefühl gehen, nicht mehr optimieren zu wollen. Und Inas Ziel ist das Abnehmen, was ich auch nachvollziehen kann, gerade wenn man auch ja eben ein sehr körperorientierter Mensch ist, sich vielleicht auch viele Jahre über den Körper definiert hat und jetzt sozusagen zusehen muss, wie der Körper zunimmt und man kann nichts dagegen tun gefühlt. Dass es schwer ist, es zu akzeptieren, kann ich absolut nachvollziehen. Aber solange du immer noch in deinem Hinterkopf hast, ich muss abnehmen und wie kann ich optimieren, wird es auch weiterhin so bleiben. Das heißt, du musst aus der Tiefe deines Herzens verstehen und den Wunsch haben, deinen Körper wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Also nicht der Gedanke, wie kann ich abnehmen, das ist die falsche Frage, die darfst du dir nach deiner Historie gar nicht stellen, sondern wie kann ich wieder gesund werden? Wie kann ich meinen Körper dabei unterstützen, wieder in Balance zu kommen? Und das aus der Tiefe deines Herzens, aus der tiefsten Überzeugung auch umzusetzen. Du isst eben nicht deine drei Mahlzeiten, weil du es musst, sondern weil du deinen Körper nähren möchtest, weil du ihm wieder die Sicherheit geben möchtest, dass er wieder einen gesunden harmonischen Zyklus herstellen darf, weil er dir vertrauen darf, weil er das tiefe Vertrauen hat, dass er ab jetzt wirklich stabil und zuverlässig Energie bekommt, dass du sorgst dafür, dass der Körper nicht mehr diesem starken Stress ausgesetzt ist und indem du einfach ganz viel Geduld und Vertrauen in dich und deinen Körper setzt. Das ist das A und O. Und es kann ein weiter Weg sein. Das kann ein langer Weg sein und es kann auch sein, dass der Körper erst einmal zunimmt. Und wenn du dich gesund ernährst, wenn du nicht irgendwie besonders ausgefallen isst, wenn du dich einfach gesund ernährst, dann wird dein Körper, auch wenn er jetzt eine Weile vielleicht zunimmt, auch wieder in das Vertrauen kommen, dass er genug Energie hat und das Gewicht wird sich von ganz alleine wieder regulieren und auch zurückgehen. Das Problem ist nur, dass wir so einen Stress haben und so eine Angst, weil der Körper zunimmt, dass wir dann wieder versuchen, irgendwie restriktiv irgendwas zu machen. Ja, und genau an der Stelle weiter im Vertrauen bleiben und dann wird der Körper, obwohl er jetzt vielleicht eine Weile zunimmt, genauso dieses Gewicht auch wieder abgeben. Weil indem sich deine Hormone regulieren, wird sich auch die Fettverbrennung, der Energiestoffwechsel wieder optimieren und immer besser laufen. Die Schilddrüse kann sich wieder erholen und so wirst du Stück für Stück wieder in Balance kommen. Nur versuche wirklich nicht wieder in diese Panik zu verfallen und dadurch wieder die alten Verhaltensmuster aufkommen zu lassen und dir zu überlegen, ich muss jetzt wieder weniger essen, ich muss meine Kalorien zählen, ich nehme zu, um Gottes Willen. Genau das nicht. Ins Vertrauen gehen. Dann wird sich dein Zyklus regulieren und dann wird sich auch dein Körpergewicht wieder regulieren. So, meine Liebe, das war's für heute. Das war das Q&A im Hormon Reset Podcast. Danke, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Und vor allem bedanke ich mich bei all den Frauen, die hier auch den Mut hatten, ihre Frage persönlich zu stellen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und noch mehr freue ich mich natürlich über eine positive Bewertung bei Apple Podcast, bei Spotify oder wo immer du den Podcast hörst. Damit machst du mir einfach die größte Freude. Von Herzen danke.